Es freut mich, dass wir unser Studium im Buch der Offenbarung fortsetzen können. Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, dass wir uns langsam dem Ende nahen, auch dem Ende der Zeit und des Kampfes zwischen Gut und Böse. Wir erinnern uns, dass die Offenbarung geschrieben wurde für das Volk Gottes, für seine Diener, damit sie in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte der ganzen Welt das Licht der Gnade Gottes, der Liebe Gottes offenbaren. Sie haben dafür das Blut Christi, das Zeugnis Jesu muss ihr Leben sein. Und dieses Zeugnis Jesus ist nichts anderes als die Liebe und die Gerechtigkeit des Vaters offenbart in Fleisch und Blut. Wir haben in der Offenbarung gesehen, dass wir einen Überblick haben über die ganze Geschichte des Menschen und wie sein Ziel es ist, den Menschen wiederherzustellen. Wir haben gesehen, dass Luzifer von Anfang an den Menschen verführte und er wird kämpfen bis zum letzten Augenblick. Dann haben wir uns zum Zeitabschnitt genähert und angeschaut von der ersten Gemeinde bis zur letzten Gemeinde, der sieben Siegel, der Posaunen. Und jetzt sind wir dann noch näher gekommen in die Zeit ab heute, wo wir Parallelereignisse haben, die bis dahin gehen, dass die Gnadenzeit schließt und dass die sieben letzten Plagen ausgegossen werden. Und wir haben in der letzten Stunde gesehen, diese sieben Plagen, und wollen uns heute mit der siebten beschäftigen, besser gesagt mit dem Schicksal, das hier in dieser siebten Plage über Babylon gesagt wird. Aber wir wollen nicht vergessen, in dieser siebten Plage erfüllt sich auch das sechste Siegel, auch die siebte Posaune kommt hier zum Ende und Gottes Volk wird befreit. Die 144.000 werden durch diese sieben Plagen gehen, aber in der siebten Plage öffnet Gott den Himmel und macht einen ewigen Bund mit diesen seinen 144.000 und mit denen, die er auferweckt hat, die gestorben sind unter der dritten Engelsbotschaft und die er auferweckt hat, damit sie Christus sehen, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Und dann findet statt das Gericht über Babylon. Und danach kommt Hamagedon und danach kommt Christus, oder das ist die Wiederkunft Christi. Und nach der Wiederkunft Christi, nach der Auferweckung aller Gerechten von Adam an, fängt das Lobhüttenfest an. Das heißt, die Heimatsreise, man ist noch nicht zu Hause, die Erde ist noch nicht wiederhergestellt, aber man feiert in der Wolke den Sieg der Erlösung. So, wir wollen uns heute mit dem Gericht über Babylon beschäftigen und mit dem Kapitel 17 und 18 aus der Offenbarung. Wir haben gesehen, von Anfang an gibt es einen Kampf zwischen Satan, dem Drachen, der Adam verführt hat, und den Kindern Gottes. Und der erste, der ganz deutlich ein Nachfolger Satans wird, ist Kain. Kain ist der Erstgeborene von Abel, von Adam und Eva. Und er ist ein Bild, weil er ist der Erste, der tötet, der Erste, der Gewalt anwendet auf Erden, um seinen Willen durchzusetzen, weil er nicht geachtet wurde, wie er meint, dass er hätte geachtet werden sollen. Kain ist derjenige, der das erste Blut vergießt. Und hier wird gesagt in Offenbarung, dass dieses Weib, und ich lese ab Vers 17, ab Vers 1. Und es kam einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen hatte, redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir zeigen das Urteil der großen Hure, die da an vielen Wassern sitzt, mit welcher gehurt haben die Könige auf Erden und die da wohnen auf Erden, trunken worden sind von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste, und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergüldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen güldenen Becher in der Hand, viel Gräuels und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihren Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. So, im Vers 18 steht, und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden. Und in ihr sind alle Dinge vollbracht worden. Babylon ist das, der Grundsatz der falschen Religion ist. Das Weib steht für eine Religion, steht für einen Glauben und sie ist in Purpur und Rot bekleidet. Das heißt, sie will so den Anschein geben, dass sie die Liebe hat, aber letztendlich ist dahinter ein schlimmes religiöses Prinzip, was letztendlich mit Kain beginnt. Kain war der Erste, der diese falsche Religion einführte. Er wollte Gott etwas geben, um etwas von ihm zu empfangen, und er wollte, dass alle anderen richtig handeln, damit es ihm gut geht. Der Grundsatz, der babylonische Grundsatz, beginnt mit Kain. Und es gibt ja nur zwei Grundsätze. Es gibt den einen, der des Volkes Gottes, und es gibt den anderen, der des Bösen und des Drachens. Und jetzt wollen wir uns einfach anschauen, was hier die Geschichte auf sich hat mit dem Wort Babylon und mit Jerusalem. Ich möchte hier einen Vergleich machen. Warum geht es hier um eine Stadt? Auf der einen Seite ist dieses Weib, das da sitzt, diese Frau, eine Frau, aber auf der anderen Seite ist sie auch eine Stadt. Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden. Was ist eine Stadt? Im biblischen Gebrauch ist die Stadt letztendlich die Hauptstadt, das heißt der Regierungssitz, von wo das System gesteuert wird. Und Gott hat sich, wir finden die Geschichte sehr schön geschrieben, im Alten Testament in Hesekiel 16, wie Gott sich die Stadt Jerusalem aussucht als eine Frau für seinen Mann. So, ich lese das kurz, damit wir die Analogie oder der Vergleich zwischen Stadt und Frau. Weil die Frau und der Stadt, warum ist die Frau eine Stadt und die Stadt eine Frau? So, hier steht es von Jerusalem. Und wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen, aber ich lese ab Vers 1, Kapitel 16 von Hesekiel. Und das Herrn Wort geschah zu mir und sprach, du Menschenkind, offenbare der Stadt Jerusalem ihre Gräuel und sprich. So spricht der Herr zu Jerusalem, dein Geschlecht und deine Geburt ist aus dem Kananiterlande. Dein Vater war den Amoritern und deine Mutter aus den Hethitern. Deine Geburt ist also gewesen, dein Nabel, da du geboren wurdest, ist nicht verschnitten. So hat man dich auch mit Wasser nicht gebadet, dass du sauber wurdest, noch mit Salz gerieben, noch in Windeln gewickelt. Denn niemand jammerte dein, dass er sich über dich hätte erbarmet und der Stücke eins dir erzeigte, sondern du wurdest aufs Feld geworfen, also verachtet war deine Seele, da du geboren wurdest. Ich aber ging vor dir vorüber und sah dich in deinem Blut liegen und sprach zu dir, da du so in deinem Blut lagest, du sollst leben. Ja, zu dir sprach ich, da du so in deinem Blute lagest, du sollst leben. Und habe dich erzogen und lassen groß werden wie ein Gewächs auf dem Felde. und wurdest nun gewachsen und groß und schön worden. Deine Brüste waren gewachsen und hattest schon lange Haare, aber du warst noch nackt und bloß. Und ich ging vor dir vorüber und sah dich an, und sieh, es war die Zeit, um dich zu werben. Da bereitete ich meinen Mantel über dich und bedeckte deine Blöße, und ich gelobte dir's und begab mich mit dir in einen Bund, spricht der Herr, Herr, dass du solltest mein sein. Und ich badete dich mit Wasser und wusch dich von deinem Blut und salbte dich mit Balsam und kleidete dich mit güldenen Kleidern und zog dir Schuhe von feinem Leder an, und ich gab dir köstliche leinene Kleider und seine Schleier und zierte dich mit Kleinoden und legte dir Geschmeide an deinen Arme und Kettlein an deinen Hals und gab dir ein Halsband an deine Stirn und Ohrring an deine Ohren und eine schöne Krone auf dein Haupt. So wurdest du geziert mit Eitelgold und Simbel und gekleidet mit viel Leinwand, Seide und Gesticktem. Du aßest auch Eitelsemmel, Honig und Öl und warst überaus schön und bekamst das Königreich. Und dein Ruhm erscholl unter die Heiden, deine Schönheit halber, welche ganz vollkommen war, durch den Schmuck, so ich an dich gehängt hatte, spricht der Herr, Herr. So hier wird die Stadt Jerusalem, ihre Geburt gezeigt, woher sie herkommt, und dass Gott sich ihr erbarmt und sie zu seiner Frau macht. Das heißt, Jerusalem wurde zur Königsstadt zur Zeit Davids, und seitdem ist sie die Königsstadt geblieben. Aber sie ist abgefallen, und so steht nun das neue Jerusalem, was wir in der nächsten Stunde betrachten werden, als die Braut des Lammes. Weil eine Stadt gehört zu einem Reich. Und ein Reich ist letztendlich das Königreich, und die Hauptstadt ist die damit gemeint ist. So hat Gott also sich eine Stadt gewählt, die letztendlich auch eine Frau ist. Und so wurde Jerusalem immer als Frau gesehen, und sie hatte noch eine Schwester, das ist Samaria, das ist auch eine Königsstadt. Dort haben die Könige Israels regiert, und so sind die Städte, die Königsstädte sind, Schwesterstädte. Die Städte unter der Hauptstadt sind die Töchter der Städte. So wurde das gehandhabt, und so hat man eine Mutter und die hat Töchter. Und hier in diesem Falle hat Jerusalem auch eine Schwester, die auch ihre Töchter hat, Samaria, und das, was an Samaria gebunden wurde. Es geht um das Bild, dass wir es verstehen. So, hier haben wir aber nun Babylon, die Frau. Und wir sehen, dass sie auch einen Grundsatz hat. Sie ist ein Reich. Sie sagt, sie wohnt auf einem Berge. Oder sie benutzt sozusagen ein staatliches System für ihre Religion. Wir wissen, dass Jerusalem und das Volk Israel ja nicht nur ein Staat war, sondern sollte auch gleichzeitig die Gnade Gottes, den Charakter seines Wesens offenbaren. Das heißt, hier war das Prinzip klar, der Staat und das Volk waren Gottes Volk und sollten nicht nur, also sollten eine Religion, das heißt ein Licht nach außen geben in der Organisation eines Staates. Und genauso ist die Gegenmacht auch, sie hat eine Stadt, und wir wissen, das war Babel oder Babylon, auch der Kain ging und baute eine Stadt. Und da gibt es die zwei Frauen. Die treue Frau, wir wissen, das alte Jerusalem ist abgefallen. Aber es gibt ein treues Jerusalem, das neue Jerusalem. Und es gibt die Hure, welche ja das religiöse Prinzip darstellt. So, wir haben also die Stadt und die Frau, sagen dasselbe aus. Es ist das Königreich, aber dieses Königreich hat eine Religion. Es hat einen Grundsatz, nach dem es lebt. Und es gibt nur zwei Königreiche, die zwei Grundsätze haben. Und hier sehen wir, wie das Weib auf dem Tier sitzt. Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergüldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen güldenen Becher in der Hand voll Greuels und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Und an ihrer Stirn geschrieben, einen Namen, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum verwunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis von dem Weibe und von dem Tier, das sie trägt und hat 7 Häupter und 10 Hörner. So, wenn wir jetzt hinein betrachten, warum steht auf dieser Frau, warum hat sie einen Namen, der das sagt, es ist ein Geheimnis, ein Name, ein Geheimnis, die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Warum wird die Bibel und nennt sie das ein Geheimnis? Nun, was ich mir vorstellen kann, ein Geheimnis ist etwas, was man nicht erklären kann. Das heißt, es ist eine Lüge. Eine Lüge hat keine Struktur. Wann auch immer man sie denkt, man hat sie beschrieben, hat sie sich auch schon verändert. Wenn ich versuche, den Irrtum unseres Herzens, mit dem wir geboren sind, zu beschreiben, dann fehlen mir manchmal die Worte, weil man kann nicht einen Irrtum beschreiben, weil er hat in sich keine Struktur und man kann ihn immer nur im Vergleich zur Wahrheit auch erkennen. So eine Lüge ist unerklärlich. Was ist unerklärlich? Dass Luzifer wollte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden, ist unerklärlich. Dass der Kain Gott etwas geben will, damit er von ihm etwas bekommt, oder dass er den Abel tötet, nur weil der ein anderes Opfer gebracht hatte und weil der gut angesehen war vor Gott, ist unerklärlich. Das Böse hat keine Erklärung. Deshalb ist es ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis der Unklärbarkeit. Es ist irrational. Das heißt, es geht gegen jegliche Logik. Oder wenn man nicht sagen will, nur nicht Logik, sondern es ist der Versuch des Unmöglichen. Irrational bedeutet, ich nehme Anlauf und renne durch die Wand, weil ich denke, ich kann durch die Wand durch. Das ist irrational. Deshalb ist das ein Geheimnis, wie sowas überhaupt existiert bei Menschen, denen Gott Vernunft gegeben hat. Wieso gibt es die Unvernunft, dass man unvernünftig ist, dass man Dinge tut, die keinen Sinn machen? Das ist ein Geheimnis. Die Sünde, ihre Entstehung, aber auch dann, wenn ein Mensch heute die Schönheit der Wahrheit sieht und dann doch die Lüge wählt, ist ein Geheimnis. Dass das Volk Israel zur Zeit Jesu mit der Bibel in der Hand, sie haben ihn gesehen, er war vor ihren Augen, er hat mit ihnen gesprochen, er hat ihnen das Tiefste ihres Herzens offenbart und offengelegt, und dass sie ihn verwerfen, ist ein Geheimnis. Man kann es nicht erklären. Das ist das, was am Bösen da liegt. Für die Gewalt, für die Hinterhältigkeit, für das, was der Mensch heute so gang und gäbig tut. Dafür gibt es keine Begründung. Deshalb steht dort geschrieben einen Namen an ihrer Stirn, ein Geheimnis. Nicht, dass irgendetwas Geheimes dahinter steht, meine Lieben, wie so mancher das interpretiert. Nein, ein Geheimnis bedeutet, du kannst es nicht erklären. Die Lüge ist nicht erklärbar. Dass man unvernünftig, irrational gegen die Vernunft geht, ist nicht erklärlich. Deshalb ist es ein Geheimnis. Ein Geheimnis. Wogegen die Wahrheit kein Geheimnis ist. Sie ist offen, sie ist klar, sie ist erklärlich, sie ist rational. Man kann sie eins und eins zusammenzählen. Die Wahrheit ist vernünftig. Ich finde es so schön, dass die Krankheit nie entsteht aus einer Wahrheit heraus. Dass die Krankheit nie entsteht aus einem rationalen Denkprozess, sondern immer aus einem irrationalen. Das heißt, aus einer Unmöglichkeit heraus wird der Mensch nur krank. Er versucht, etwas zu lösen, was sowieso für ihn nicht lösbar ist. Das ist ein Geheimnis. So. Deshalb ist es so schön, wenn man die Wahrheit erklärt, wenn man den Menschen in seiner Struktur versteht, die Funktion, die Bedürfnisse, dann macht das alles Sinn, dann ist das erklärbar. Aber es ist ein Geheimnis, zu denken, dass man gegen das Gesetz sein kann, nämlich, dass ein Geschöpf von sich aus etwas geben kann. Und dann will es etwas zurückbekommen, wo es doch von sich aus nichts geben kann. Das Gesetz nehmen, um zu geben, ist nicht veränderbar. Jeder kann nur das geben, was er vorher genommen hat, was er ja verarbeitet, aber er kann die Information, die er dann weitergibt, von sich aus nicht nehmen. Er ist nur der Verarbeiter von allen Dingen, die er umsetzt. Es ist ein Antigesetz zu glauben, man könnte etwas von sich geben. Es ist ohne Verstand. So, Babylon ist also ein religiöses System, das galt, und deshalb wird es ja auch übernommen, weil der König Nebukadnezar war nicht nur ein Weltherrscher, er war auch der Leiter der Weltreligion. Immer dann, wenn ein Land das andere besiegte, besiegte man auch deren Gott. Deshalb war das so eine schlimme Schande, wenn Jerusalem überwunden wurde, dann wurde letztendlich gesagt, wo ist der Gott der Hebräer? Wo ist er? Er ist doch genauso schwach wie alle anderen. Deshalb ist Babylon dieses Machtgehabe, was nicht nur eine weltliche Stadt ist oder eine weltliche Macht, sondern immer auch eine religiöse. So, das ist wichtig. Babylon ist eine religiöse Macht. Es ist die falsche Religion, das, wo alle falschen Religionen drin sind. Dort, wo sich das Ganze sammelt, sie hat ja viele Töchter. Sie hat viele Städte, die ihr nachfolgen. So, hier ist also Babylon ein religiöses System. Aber dieses religiöse System kann von sich aus nicht existieren. Und es steht also auch auf einer Macht, nämlich auf einer politischen Macht. Und jetzt schauen wir uns mal an das Tier aus dem Meer, auf dem die Hure sitzt. Ich habe dieses Tier aus dem Meer genommen. Wir hätten auch das hier nehmen können. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier. Das war voll Namen der Lästerung und hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Wir finden also der Drache, der beschrieben ist in Kapitel 12 und Kapitel 13. Aber im Kapitel 12 sehen wir ihn. Und hier ist er erneut, hier sitzt die Hure auf dem Drachen. Aber es ist ja nicht, wenn man den Drachen nun nimmt als Satan, dann kann man das wiederum nicht erklären. Deshalb benutzt ja der Satan immer eine Macht, hinter der er steht. Das sind die Menschen, mit denen die er benutzt. Und da es leichter ist, diese Staatsmächte zu beschreiben mit dem, was das Tier aus dem Meer ist, habe ich das Tier aus dem Meer genommen, weil auch das Tier aus dem Meer hat 7 Häupter und 10 Hörner. So sind sie im Prinzip austauschbar. So, das, was dem Drachen, der Drache gibt diesem Tier die Macht, also steht der Drache hinter diesem Tier. So, weil sie austauschbar sind, in dem Sinne, weil sie dieselben Dinge mit sich tragen und immer derselbe Grundsatz ist, fand ich es leichter, es mit diesen Häuptern zu erklären. Weil, lasst uns lesen. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht. Vielleicht lese ich noch Vers 7 noch einmal, damit wir das nicht vergessen. Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis von dem Weibe und von dem Tier, das sie trägt und hat 7 Häupter und 10 Hörner. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht und wird wiederkommen aus dem Abgrund und wird fahren in die Verdammnis. So, jetzt wird deutlich, um welches Tier es ist, das dort scharlachfarben ist, wie dem Drachen ähnlich. Es ist das Tier, was wir in Offenbarung 13 haben, das da geschrieben ist, und es sind ja dieses Tier aus dem Meer, das die Wunde hatte und tödlich verwundet war. So, das Tier hat 7 Häupter und 10 Hörner und eines war verwundet, Kapitel 13, Vers 3, und ich sah seine Häupter, eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde war heil. So, das tödliche Wunde eines Hauptes ist das ganze Tier. Und wir haben damals gesehen, dass es sich bei diesem Tier als Gesamtes um das Papsttum handelt, das seine Zeit hatte zwischen 538 bis 1798 und dann die tödliche Wunde bekam. Und jetzt spricht der Engel von diesem Tier und sagt so: Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist nicht. Das heißt, es hat gekämpft, aber im Moment ist es nicht. Und wird wiederkommen. Und aus dem Abgrund, es wird aus dem Abgrund kommen, wir wissen, was aus dem Abgrund kommt, haben wir jetzt nicht Zeit, darüber zu sprechen. Und werden sich verwundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen in dem Buch des Lebens, von Anfang der Welt, wenn sie sehen das Tier, das es gewesen ist und nicht ist und da sein wird. Genau dieselbe Beschreibung wie in Offenbarung 13, sodass wir verstehen, es geht um dasselbe Tier. So, dieses Tier muss jetzt identifiziert werden, wer es ist, besser gesagt, von wo es kommt. Hier ist der Sinn, da Weisheit zugehört. Die 7 Häupter sind 7 Berge, auf welchen das Weib sitzet, und sind 7 Könige. Nun muss man verstehen, dass Berge, manche sagen, es sind Hügel, es ist die Stadt Rom, weil es auf 7 Bergen steht. Aber es geht hier nicht um 7 wortwörtliche Berge, sondern ein Berg ist gleichzeitig eine Regierung, ein Reich. Und zu einem Reich gehören auch Könige. So, es geht um Reich und Könige. 5 sind gefallen und einer ist und der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss eine kleine Zeit bleiben. Und das Tier, das gewesen ist und nicht ist, das ist der achte und ist von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben, aber wie Könige werden sie eine Stunde Macht haben mit dem Tier. Die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Diese werden streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, da die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden der Hure hassen und werden sie wüst machen und bloß und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat es ihnen gegeben, in ihr Herz zu tun, seine Meinung und zu tun einerlei Meinung und zu geben ihr Reich dem Tier, bis das vollendet werden, die Worte Gottes. So, ich denke, da ist jetzt ein bisschen Weisheit und Erkenntnis notwendig, damit wir diese Texte verstehen. Der Engel beschreibt die Hure sitzend auf diesem Tier. Und die Hure ist das religiöse Prinzip und das Tier ist jetzt nun die politische Macht. Wer sind die fünf, die gefallen sind? Aus der Beschreibung des Tieres aus Offenbarung 13, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom und das Papsttum. Das sind die fünf, die gewesen sind und gefallen sind. Weil zur Zeit, da wir in diesem Abschnitt sind, geht es nicht um die Zeit, da Johannes lebte, sondern es geht um die Zeit, wo der Johannes oder wo der Engel ihm sagt, dieses Tier war und ist jetzt nicht und wird wieder kommen aus dem Angrub und fahren in die Verdammnis. So, das Papsttum war in diesem Moment, wo es um diese Hure geht, die sitzt auf dem Tier, nicht vorhanden. Und man sieht hier, dass die Köpfe sieben Köpfe sind, aber das Tier selbst mit allen Köpfen wird als ein Tier angesehen, auch selbst als eine Einheit. Deshalb habe ich hier in diesem Bild das ganze Tier abgemalt, weil es ist das Tier aus Offenbarung 13. Es hat auch sieben Häupter und auch zehn Hörner, wie auch der Drache sieben Häupter hat und zehn Hörner. So, fünf sind gefallen. Es ist ganz eindeutig, dass diese fünf nicht andere Mächte sind, die so manchmal erwähnt werden, sondern die, die in der Beschreibung jetzt so da sind. Der Engel sagt, einer ist jetzt. Aber der konnte ja nicht derjenige sein, der vor dem Papsttum ist, sondern danach. Und was hat das Papsttum abgelöst? Das ist niemand anders als Frankreich, wo die tödliche Wunde gegeben hat dem Papsttum. Und wir wissen auch, dass diese Reiche alle voneinander abgelöst wurden durch Krieg. Deshalb kommt ja das Tier auch aus dem Wasser. Und als das Papsttum besiegt wurde, war dann Frankreich derjenige, der quasi die Weltmacht, und wir sagen jetzt, wir sind in dieser Zeit des sechsten Tieres. Und was kommt jetzt? Was wird jetzt ablösen, das Tier, das jetzt ist und für eine kleine Zeit bleiben? Und das Einzige, was wir wissen, also Offenbarung 13, ist eben dieses Tier aus dem Meer, das wiederum diesem Tier aus Offenbarung 13 ein Bild macht und ihm dann auch die Macht gibt. So, die USA wird für kurze Zeit regieren und wird dann dem Achten, nämlich dem Papsttum, es ist eines von den Siebenen, aber es ist der Achte und er geht in die Verdammnis. So, er ist das Papsttum, war das, das gefallen ist, ist also das ganze Tier beschrieben und ist einer von den Achten, das heißt, es kommt wieder und wird wieder vorhanden sein. Und wir wissen das, dass das so geschehen wird. Wir sehen ja jetzt, wie die Wunde langsam heil wird und die Weltmacht ausgebaut wird. Aber jemand muss ihm diese Macht in die Hand geben. Und das ist nun mal eine weltliche Macht und die ist die USA, das Tier aus der Erde. Aber es ist nur ein Zwischending, um letztendlich dem Papsttum die Macht zu geben und das Bild des Tieres. Und die 10 Könige, das sind die 10 Hörner, die haben ihr Reich noch nicht empfangen. Das heißt, sie sind noch in der Zukunft und sie werden mit dem Tier eine Stunde regieren. Das heißt, sie werden eine Stunde, wenn man das prophetisch nimmt, werden das 14 Tage, das Volk Gottes verfolgen. Es mag wohl die Zeit sein, wo das Dekret gegeben wird, dass die Kinder Gottes auf der ganzen Erde, die 144.000, vernichtet werden und dass man sie dort sammelt. Und sie werden sich alle vereinen, um gegen das Volk Gottes, gegen das Lamm und seine Kinder kämpfen. Aber das Lamm, wie es hier steht, wird sie besiegen. Diese werden streiten mit dem Lamm und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige und mit ihm die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Das sind sein Volk, die 144.000. Deshalb werden sie befreit von Gott in dieser Stunde, in der Nacht, bevor sie getötet werden sollen, werden sie vom Vater selbst aus der Wolke, der den Himmel auftut, befreit werden. Und dann werden diese Könige, die auf Erden sind, die Hure hassen. Wer ist die Hure? Die Hure ist ja dieses religiöse System. Das, womit sie letztendlich betrogen wurden, das wird jetzt offenbar, wenn Gott den Himmel aufmacht, wenn die 10 Gebote gesehen werden, wenn man den Tempel im Himmel sehen wird, dass er offen ist. Dann werden die Menschen und diese Könige wach werden. Und dann werden sie Babylon, dieses falsche System, richten. Und das Gericht finden wir dann in Kapitel 18. Aber in Kapitel 18 haben wir wiederum, und das müssen wir verstehen bei dem Schreiben der Offenbarung, wenn der Johannes einen Gedankengang hat, dann geht er den Gedanken bis zum Ende und den Parallelgedanken, der dazu zugehörig ist, beginnt er wieder von Anfang und geht bis zum Ende und wieder von Anfang und geht bis zu Ende. Und wenn man dieses System nicht kennt, wie er schreibt, dann denkt man, es käme hintereinander. Nein, wenn ich jetzt Offenbarung 18 lese, dann wird jetzt eine Zeit beschrieben, noch vor den Plagen. Ja, wir finden auch hier in Kapitel 17 das babylonische System angefangen von Kain und dann mit den Ländern, mit Babylon und so weiter, wie es gekommen ist. Und hier in Kapitel 18 haben wir jetzt ein Bereich, wo der zweite Engel sagt, Babylon ist gefallen. Wir lesen es vielleicht. Und danach sah ich einen anderen Engel wiederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht und die Erde war erleuchtet von seiner Klarheit. Wann ist diese Erleuchtung deiner Klarheit? Und schrie aus Macht mit großer Stimme und sprach, sie ist gefallen, Babylon die Große und eine Behausung der Teufel worden und ein Behältnis aller unreinen Geister und ein Behältnis aller unreiner und verhassten Vögel. So, hier, das sind die unreinen Lehren, all das ist jetzt offenbart. Wodurch? Nun, der Engel, der die Wahrheit bringt, sind das Volk Gottes, sind die, die in diesen letzten Tagen die Liebe Gottes völlig darstellen, die 144.000. Aber da ist ja die Gnadenzeit noch nicht geschlossen. Und denn von dem Wein des Zorns ihrer Hurerei haben alle Heiden getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und mit den Kaufleute auf Erden sind reich worden von ihrer großen Wohllust. So, das heißt, dieses religiöse System, diese Denkweise hat den Menschen Reichtum gebracht und sie sind alle infiziert worden davon. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen. So, dieses ist noch vor den Plagen, dort, wo Gott den Himmel öffnet, durch seine Kinder, nicht die Erscheinung in der siebten Plage, sondern wo Gott vom Himmel her durch sein Volk das erfüllt, worum er auch die Offenbarung geschrieben hat, nämlich die Offenbarung Jesu Christi. Das ist dieser Engel, der den ganzen Himmel und die ganze Erde erleuchtet. Und diese Erleuchtung bringt ja letztendlich das babylonische System zum Fallen, wodurch, dass es ja offenbart wird, dass es Irrsinn ist, dass es irrational ist, dass es unvernünftig ist, dass es eine Lüge ist. Und man kann das nur sehen, wenn man die Wahrheit sieht. Babylon fällt dadurch, dass das Licht der Wahrheit offenbart wird. Hier geht es um einen geistigen Kampf, wenn es um Babylon und das Volk Gottes geht, wenn es um die zwei Frauen geht. Hier geht es um einen geistigen Kampf und dieser geistige Kampf wird dadurch gewonnen, dass Gott ein Volk hat, das ihn komplett darstellt. Und dieses Volk hat eine Botschaft an alle in Babylon. Das ist die Botschaft des dritten Engels, nämlich auszugehen und nicht anzunehmen das Mahlzeichen des Tieres. Geht aus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf dass ihr nicht empfanget etwas von ihren Plagen, denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr und so weiter. So, ich hoffe, dass wir verstehen, was unsere Aufgabe ist. Nämlich in diesen letzten Tagen, noch bevor die Plagen kommen, Gott so darstellen, dass die Menschen, die heute noch in Babylon, das heißt unter diesem Zauber der falschen Religion, unter der Unkenntnis der Wahrheit leben, herausrufen. Weil man kann sie nur herausrufen, wenn man die Wahrheit erkennt. Und so müssen wir uns vorbereiten auf diesen letzten Kampf. Der endgültige Kampf. Luzifer schafft ein Bild zum Zweck der Anbetung, zwingt alle Bewohner der Erde es anzubeten. Wer sich weigert, wird getötet. Jeder muss äußerlich gekennzeichnet werden. Wir wissen das. Das steht ganz deutlich geschrieben in dem Kapitel 13 Offenbarung. Aber jetzt, damit Gott sein Volk retten kann, was noch in Babylon ist, braucht es eine Zahl von völlig Befreiten. Diese Menschen müssen Gottes Herrlichkeit vollkommen widerstrahlen. Ohne diese völlige sichtbare Darstellung der Liebe Gottes kann der Ruf nicht ausgehen. Babylon ist gefallen und geht aus von ihr, mein Volk. Ohne sie kann das nicht geschehen. Und alle werden vor der falschen Anbetung und dem Kennzeichen gewarnt. Das sind die letzten Dinge, die auf dieser Erde passieren, bevor die Gnadenzeit schließt, bevor alle Menschen ihre Entscheidung getroffen haben, bevor die Plagen beginnen. Und dann in der siebten Plage wird Babylon endgültig gerichtet. Das heißt, das falsche Prinzip wird rausgerichtet. Jeder wird sich ärgern, dass er ihr nachgefolgt ist. Jeder wird gegen sie vorgehen. Und sie, Babylon, die Stadt, wird gerichtet. Und wir wissen, sie wird hier einen Mühlstein ins Meer geworfen. Also wird mit einem Sturm verworfen, die große Stadt Babylon, und nicht mehr erfunden werden. Das ist der Irrtum, der falschen Religionen, die den Irrtum des Herzens unterstützen und fördern. Und dann kommt das Ende durch die Wiederkunft unseres Heilandes in den Wolken des Himmels. Die Zeit erlaubt uns leider nicht, dass wir so sehr ins Detail gehen. Aber ich hoffe, wir haben den Überblick verstanden. Es geht im Ganzen um zwei Grundsätze. Wir alle werden geboren mit dem falschen Grundsatz, mit dem Irrtum in unserem Herzen. Und die falschen Religionen oder das falsche religiöse Prinzip behält uns in diesem Irrtum. Und jetzt kommt Christus und er zeigt uns die Wahrheit und will uns aus der Irrationalität, aus der Unvernunft herausholen. Und wir können folgen. Aber jetzt wollen wir ja nicht nur uns daraus holen, sondern Gott hat uns berufen, damit wir diese Botschaft weitergeben. Damit alle Menschen sehen, den Irrtum ihres Herzens und dem religiösen falschen System, dem sie verfallen sind. Wie soll das geschehen, wenn Gott keine Diener hat? Seine größte Not, die er heute hat, ist, wo sind seine Diener, mit denen er das Werk, das er machen möchte, mit denen er die ganze Welt erleuchten will, bevor die Plagen auf Babylon kommen, wo sind sie? Hoffentlich willst du genauso wie ich einer sein, der dazu gehören will, der mit allem, was er ist und hat, sich diesem Werke widmet, sich vorbereitet, um in diesen Tagen das Licht Gottes der ganzen Welt darzustellen. Amen.